Im ersten Quartal des Jahres 2018 gehen wir durch das Markus-Evangelium. Und Markus, eines der ersten Evangelien, die geschrieben wurden, nochmal zur Erinnerung, 50 nach Christo, also 20 Jahre nach Jesu Tod. Und wir können uns vielleicht vorstellen, die ersten Jünger begannen zu sterben, die ersten Leute begannen zu sterben, die Jesus live erlebt haben. Und jemand hat die Idee, Mensch, wir müssten das aufschreiben. Und so sind die Evangelien ganz praktisch entstanden. Letzte Woche hat Oliver Buck gepredigt und hat Markus 1 uns vorgestellt. Und da ging es ums Miteinander. Jesus hat die ersten Jünger in die Nachfolge gerufen und hat klare Prioritäten gesetzt. Oliver hat uns das sehr plakativ vorgestellt, welche er in seinem Leben hat, aber die hat Jesus vorgelebt. Gott zuerst und dann seine Familie. Heute wollen wir uns Markus 1, Vers 40 bis 3, Vers 5 anschauen. Und dort geht es um das erste Wirken von Jesus. Es geht um Heilung. Und es geht darum, Jesus zeigt Gottes Liebe und Gnade erstmalig in diesen ersten Versen. Stellt euch vor, dass die Juden haben über Jahrhunderte eine Beziehung mit Gott gehabt, aber wie sah die Beziehung aus? Sie sah aus, dass Propheten von Gott berufen waren, die Gottes Willen gepredigt haben. Es gab das Alte Testament, es gab das Gesetz. Und das ist jetzt nicht so ein Setting, sage ich mal, wo man Gottes Liebe live spüren kann. Und so ist es ganz, wie es eine wichtige, Funktion ist das falsche Wort, aber Wirken von Jesus, uns Gottes Liebe und Gnade zu zeigen. Und er beantwortet uns in diesen ersten Kapiteln die Frage, wie sieht denn Gottes Liebe aus? Gelebte göttliche Liebe. Wie sieht denn gelebte göttliche Gnade aus? Und wir fangen an zu lesen im Kapitel 1, Vers 40 bis 42. Und es kam zu ihm ein Aussätziger, der bat ihn, kniete nieder und sprach zu ihm, willst du, so kannst du mich reinigen. Und es jammerte ihn, Jesus, und er streckte seine Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will's tun, sei rein. Und alsbald wich der Aussatz von ihm und er wurde rein. Jesus zeigt hier den ersten Charakter zu göttlicher Liebe und das ist Mitgefühl. Lass uns einfach nochmal überlegen, was ist denn eigentlich ein Aussätziger? Ein Aussätziger ist eigentlich jemand, der Leber hat. Das ist eine Krankheit, die es heute meines Wissens nicht mehr gibt oder die zumindest heilbar ist. Damals unheilbar, leicht ansteckend. Die Gliedmaßen fallen ab, faulen. Wenn du jemanden anfasst, dann kann sein, dass du ihm ein Gliedmaßen abnimmst. Und weil das so ansteckend war, wurden diese Menschen ausgesondert. Die durften nicht in der Gemeinschaft der Heiligen, des Volkes leben, sondern waren aussätzig, wurden ausgesetzt. Ich erinnere mich dann immer an meiner Lieblingsfilme Ben Hur. Da ist das so ganz plakativ dargestellt, dass sie praktisch vor der Stadt in Höhlen gehaust haben, damit sie niemanden anstecken konnten. Wenn die doch irgendwie in die Stadt mussten, dann durften die sich per Gesetz Menschen nicht nähern und mussten, wenn Leute in der Menge waren, mussten sie schreien, ich bin unrein, damit alle einen großen Bogen um sie rum machen konnten und nicht per Zufall sie angestoßen haben. So war die Situation. Und stellt euch vor, so leben zu müssen. Du wirst nicht berührt von deinen Liebsten. Du bist isoliert. Du bist ausgesetzt. Jesus sieht diesen Mann, der zu ihm kommt und berührt ihn. Er gibt ihm das, was er braucht und er hat Mitgefühl. Und mich fordert das regelmäßig heraus, weil, überleg doch mal, wir sind in einer Welt, wo wir abends die Nachrichten vielleicht gucken, was wir da für Leid sehen. Also es gehen ja keine Nachrichten vorüber ohne menschliches Leid von Kindern, von Menschen, von Verhungernden, von Vergewaltigten, das kriegst du täglich mit in unserer Gesellschaft. Und Es ist einfach so, dass auch eine Abgestumpftheit, zumindest in meinem Herzen, ich zugeben muss. Und manchmal frage ich mich, wie kann ich überhaupt leben, wenn ich das wirklich fühle, was den Menschen angetan wird auf täglicher Basis. Und ich denke manchmal, ich kann gar, wenn ich mehr Mitgefühl habe, dann kann ich gar nicht leben in dieser Welt. Ich weiß nicht, was du für Gedanken hast. Tatsache ist, das ist der göttliche Maßstab. Mitgefühl zu haben, ist das, was Jesus uns hier zeigt. Und das ist der Maßstab. Und das ist, worum wir immer wieder kämpfen sollten. In ganz schlimmen Situationen. Vielleicht ist dein Herz erkaltet, aber lass uns kämpfen um Mitgefühl. Das ist Ausdruck göttlicher Liebe. Er gibt dann er heilt den Leberkranken und dann gibt er ihm die Anweisung, erzähl es nicht weiter. Erzähl es niemandem weiter. Warum? Natürlich klar, weil wenn Leute erfahren, was Jesus machen kann, dann wird er bedrängt von allen möglichen Leuten und ihren Krankheiten und kann nicht mehr das tun, wofür er sagte, er berufen ist, nämlich Gott zu predigen und den neuen Weg und die Rettung zu predigen. Vers 45. Er ging aber fort und fing an, also der Geheilte jetzt, viel davon zu reden und die Geschichte bekannt zu machen, sodass Jesus hinfort nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten und es kam zu ihm von allen Enden. Also der Geheilte macht das Gegenteil. Und wenn du das liest, dann denkst du eigentlich, ist das auch ein Idiot. Er wird jetzt geheilt und macht einfach genau das, was Jesus ihm sagt, nicht. Er macht genau das Gegenteil. Er soll nichts sagen und er macht es aber doch. Das denkst du erstmal, wenn du so bist wie ich. Und wir haben darüber im Bibelkreis neulich geredet und haben dann darüber nachgedacht, Mensch, was er macht, ist natürlich, er folgt seinem Gefühl. Ich meine, er ist total begeistert. Er ist wieder Teil der Gemeinschaft. Er kann wieder zu seinen Freunden und zu seiner Familie gehen. Und was willst du, wenn du eine gute Nachricht hast, so eine gute Nachricht, natürlich erzählst du das weiter. Also er gehorcht hier weniger Jesus und er gehorcht seinen Gefühlen. Und wenn du mal über dein Leben nachdenkst, auf tägliche Art und Weise, wie oft passiert uns das? Es passiert uns täglich, dass wir unseren Gefühlen nachfolgen und nicht Gottes oder Jesus Maßstab. Täglich wissen wir, was Sünde ist, was Gutes zu tun, was Schlechtes zu tun, aber wir gehen doch nach unseren Gefühlen. Also ich zumindest, nach meiner Menschengefälligkeit, mich selbst verherrlichen zu wollen, das bestimmt nicht immer zum Glück, aber doch oft mein Handeln. Und also was ich damit sagen will, wir können uns doch gut eigentlich identifizieren mit dem Geheilten, dass er diese gute Nachricht allen weitererzählt. Und dann heißt es, Jesus wird so bedrängt, dass Jesus auf einmal außen rausgeht, sich entfernt von der Gemeinschaft, um überhaupt überleben zu können, um sein Leben leben zu können. Also was passiert? Erst war der Aussätzige isoliert, wird geheilt und jetzt auf einmal ist Jesus isoliert. Er nimmt im Grunde ein Stück diese Position ein. Und das ist ein weiteres Merkmal göttlicher Liebe. Der Preis muss bezahlt werden. Der Preis muss bezahlt werden. Wie meine ich das? Wenn du jemanden, was weiß ich, einen Außenseiter in der Uni, in der Schule, wenn du dich auf seine Seite stellst, wenn du ermutigst, wenn du Gemeinschaft mit ihm hast, dann zahlst du einen Preis dafür normalerweise. Du zahlst einen Preis dafür, dass Leute dich schief angucken. Oder wenn du ein arroganter Typ bist und du sprichst ihn an, lädst ihn zum Gottesdienst ein, teilst deinen Glauben, du zahlst einen Preis dafür. Entweder der Typ oder andere drumherum finden das komisch. Also wenn wir Leute lieben, dann zahlen wir einen Preis dafür. Und manchmal ist der nicht unerheblich. Und genau das hat Jesus hier getan. Er hat einen Preis bezahlt, er ist nämlich jetzt isoliert geworden. Und das ist auch schon ein Vorausblick auf den Heilsplan Gottes. Und was ist da passiert? Gott bietet uns die Rettung an, uns Sündern, zu einem Preis. Und den bezahlt Jesus am Kreuz mit seinem Tod. Jesus übernimmt den Preis, den eigentlich wir bezahlen müssen. Jesu Liebe ist vergebend und opferbereit. Wenn du lieben willst, du musst opferbereit sein. Sei nicht überrascht. Dann kommt die zweite Heilung. Die Heilung des Gelähmten. Kennen auch viele von uns. Deswegen vorab, da ist jemand gelähmt, der hat vier Kumpels und die sind seine wahren Freunde und die haben vielleicht von dem Aussätzigen gehört, dass Jesus ist jemand, der heilen kann. Und sie sagen, wir bringen unseren Kumpel dahin, dass er geheilt wird. Es ist aber schon so viele Leute da, dass sie gar nicht hinkommen. Das Haus ist wie so eine Party, sind überall sind Leute, sie kommen mit dieser Bahre nicht durch. Und dann haben sie diesen genialen Plan, wir gehen aufs Dach und decken es ab und lassen diese Bahre runter. Und stell dich das vor, alle gucken und denken, was ist denn hier los, wie können die das machen? Aber sie waren sehr, sehr mutig und gläubig. Und Jesus sagt dann im Kapitel 2, Vers 5, da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Also sie machen all diesen Aufwand, damit er geheilt wird und Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Also er ist nicht geheilt, heißt das für mich. Ein weiteres Kennzeichen Gottes Liebe ist, du bekommst nicht, was du willst unbedingt, sondern du bekommst, was du brauchst. Gottes Liebe gibt uns, was wir brauchen. Und was wir brauchen, ist Rettung. Was wir brauchen, ist Rettung. Wir brauchen kein neues Haus. Wir brauchen Rettung. Wir brauchen kein Auto. Wir brauchen Rettung, aber nicht unbedingt Gesundheit. Wir brauchen Rettung, aber nicht unbedingt eine Frau oder eine Familie. Das ist, was wir eigentlich brauchen. Und deswegen wäre es lieblos gewesen von Jesus, wenn er den geheilt hätte und hätte ihn gehen lassen, weil er dann die Rettung nicht erfahren hätte und nicht erfahren hätte, worum es eigentlich geht im Leben. Es geht um unsere Rettung. Ich persönlich bin auch schon im Club der über 50-Jährigen und habe diese Dinge, die wir, nachdem wir uns manchmal ausstrecken, geschenkt bekommen, Familie, Haus, Garten, Freunde, ich fühle mich sehr beschenkt. Aber ich muss auch sagen, und da erinnere ich mich gut dran, als ich vor 25 Jahren kurz vor meiner Taufe stand, da habe ich wirklich die Entscheidung getroffen, ich spiele keine Karten mehr. Bei mir in der Familie, meinen Freunden, also wie gesagt, vor 25 Jahren gab es noch keinen wo immer die Kinder so rumlaufen. Wir haben noch richtige Sachen gespielt. Wir haben Karten gespielt. Und bei unserer Familie, Doppelkopf, Skat mit meinen Kumpels, Pokern, das war Teil meines Lebens und auch um Geld. Das ist, wo ich viel meiner Zeit verbracht habe als Jugendlicher. Und ich habe schon gemerkt, Mensch, hat aber auch Auswüchse. Ja, wenn es dann um Geld geht und dann geht es auch um Stimmung und dann ist es keine liebevolle Stimmung oft gewesen, wenn wir Karten gespielt haben in der Familie. Und ich habe gesagt, nee Gott, ich weiß, wie mich das wegbringt von dir. Ich will darauf verzichten. Und ich bin wirklich in die Taufe gegangen und bin davon ausgegangen, den Rest meines Lebens werde ich keine Karten mehr spielen. Es ist aber, Gott hat es mir doch geschenkt. Wir spielen jetzt mit unserer Doppelkopfrunde mit Brüdern hier in der Gemeinde seit, ich glaube, 13 Jahren regelmäßig Doppelkopf. Und das ist nur ein Beispiel, wenn wir bereit sind zu verzichten für Gott und es Sinn macht, weil es uns abhält von Sünde, dann schenkt uns Gott diese Dinge wieder. Die Frage für uns ist diese Prioritäten, also spiegelt das dein Gebetsleben wieder? Betest du für die Rettung? Für deine, die deiner Familie, deiner Lieben? Oder betest du doch eher für die Sachen, die du willst? Gott wird dir das nicht geben, was du willst. Er wird dir geben, was du brauchst. Das ist auch nicht neu von Jesus erfunden. Das ist schon im Alten Testament, Psalm 37, Vers 4 beispielsweise. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Ja, du kannst kriegen, was du dir wünschst, aber habe deine Lust am Herrn. Habe deine Lust am Herrn zuerst. Dann kannst du bekommen, was du dir wünschst. Jesus gibt uns, was wir wollen, wenn wir ihn wollen. Das ist Gottes Liebe, die gibt uns, was wir brauchen. Wir lesen weiter im Vers 6 und 7. Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihrem Herzen, wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Nun, nur zum Verständnis. Das Verständnis damals war, Gott allein kann Sünden vergeben. Durch Opfer beim Priester. Und natürlich ist es dann Gotteslästerung, wenn Jesus das hier sagt. Und dementsprechend haben sie das in ihrem Herzen gehabt. Und dann heißt es weiter, Vers 8. Und Jesus erkannte alsbald in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten und sprach zu ihnen, was denkt ihr solches in eurem Herzen? Was ist leichter zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh hin? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Toll, jetzt heilt er ihn doch, den Gelähmten, so wie seine Freunde sich das erhofft haben. Aber warum? Weil er den Schriftgelehrten was zeigen wollte. Er hat es in ihrem Herzen gesehen und wollte sie überzeugen, wollte sie gewinnen. Und das ist für mich der dritte Punkt bei Jesu Liebe. Jesu Liebe schreckt nicht zurück. Jesu Liebe schreckt nicht zurück, sie will überzeugen. Mich fordert es sehr heraus, weil ich gerne zurückschrecke. Wenn ich Widerstand spüre, dann sage ich, mach doch dein Ding, ich gehe. Wenn ich helfe gerne, aber wenn du mich nicht fragst oder du was gegen mich in deinem Herzen hast, dann dränge mich nicht auf. Das ist eine tiefe Einstellung in mir. Das ist nicht Jesu Einstellung. Jesu hat das gespürt, ja, ich meine, wir wissen von anderen Stellen, die wollten ihn töten. Er hat sie trotzdem versucht zu überzeugen, er hat nicht zurückgeschreckt. Er wollte sie überzeugen, hat noch ein Wunder draufgesetzt. Witzigerweise hat Gott mir einen Beruf gegeben als Verkäufer, wo ich mit dieser Einstellung, die ich eben beschrieben habe, nicht erfolgreich sein kann. Also wenn du was verkaufen willst, dann triffst du auf einen Haufen Leute, die eigentlich nichts kaufen wollen oder die das schon haben und die eigentlich genervt sind von Verkäufern, weil die ganze Welt wimmelt von Verkäufern und die haben eigentlich erstmal nicht offen. Und das ist, wo ich täglich eigentlich mit umgehe, Leute zu überzeugen, obwohl mir das wirklich nicht liegt. Und ich habe da so eine Hilfe mal in so einem Training kennengelernt. Vielleicht kannst du damit auch was anfangen. Die eigentliche Bedeutung von Nein. Die Bedeutung von Nein ist nicht, dass der andere sagt Nein, er will nicht, sondern es heißt eigentlich, ist eine Abkürzung und heißt, noch ein Impuls notwendig. Noch ein Impuls notwendig. Das heißt eigentlich Nein. Also, das ist Gottes Liebe, nicht zurückschrecken, sondern versuchen zu überzeugen, auch wenn der andere was im Herzen gegen dich hat. Und das ist eine Herausforderung für diejenigen von uns, die wie ich menschengefällig sind. In den Heilungen sehen wir Jesu komplette Liebe. Wir verstehen nun einen Vers, Timotheus, 1. Timotheus 1,14, besser, wo es heißt, es ist aber desto reicher geworden die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Also Jesus ist die Liebe. Er in seinem Handeln. Und nochmal, die Juden damals haben das Gesetz gekannt und haben die Propheten gekannt, aber das hat nicht so, die Liebe war sehr verdeckt im Alten Testament. Die gab es auch, aber die war sehr verdeckt. Und Jesus hat jetzt die Liebe gelebt und hat uns sie gezeigt. Deswegen ist es so wichtig, Jesus kennenzulernen. Zweiter Punkt ist die Gnade, Jesu Gnade. Und da kommen wir jetzt schon zu dem Markus Kapitel 2, Vers 13, zu dem Zöllner. Und wir lesen die Berufung des Levi. Und er ging wieder hinaus an das Meer, und alles Volk kam zu ihm, und er lehrte sie. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zoll sitzen und sprach zu ihm: Folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Eine sehr besondere Situation, die wir uns nochmal vergegenwärtigen wollen. Zöllner, was waren das? Gibt es heute eigentlich nicht so in der Form. Zöllner waren Juden. Das Judenvolk Israel war damals besetzt von den Römern. Der Kaiser hatte das Sagen, er saß in Rom und hat im besetzten Israel Statthalter eingesetzt, die Geld sammeln sollten, um die Kriege an anderen Fronten zu finanzieren. Die Statthalter haben Zöllner eingesetzt, und Zöllner waren Juden, die Juden noch kannten, und haben das Geld eingetrieben. Die mussten Steuern einsammeln, zum Beispiel 20%, und abgeben an den Statthalter, und der hat es abgegeben an den Kaiser. Hat aber natürlich auch was für sich behalten. Und der Zöllner konnte aber so viel einnehmen. Er konnte auch 40% Steuern nehmen und konnte 20% dann für sich einstreichen. Das waren Zöllner. Und die sind natürlich verhasst im Volk. Und das war schon immer so. Ich habe neulich im Radio ein Beispiel bei den Nazis. Wenn die andere Länder besetzt haben, in Frankreich, in Polen, gab es immer Leute im Volk, die zusammengearbeitet haben mit der Besatzungsmacht, und das waren die Verhassten. Die waren verhasst, weil die hatten Verräterstatus. Und die übelsten Schimpfwörter, die es gab, waren für diese Menschen aus dem eigenen Volk, die mit dem Gegner, mit der Besatzungsmacht zusammengearbeitet haben, reserviert. Das war der Levi, der Zöllner. Und dann kommt Jesus daher, geht auf ihn zu, ausgerechnet ihn, und sagt: Folge mir nach. Wir haben jetzt ja im Herbst eine Predigtserie über Gnade. Und ich finde es trotzdem gut, das nochmal zu wiederholen. Was ist Gnade? Wie zeigt sich Jesu Gnade hier? Gnade ist null verdient. Die ist null verdient. Die ist nicht nur unverdient, die ist null verdient. Was meine ich damit? Wenn du also gut lernst für eine Klausur, die Studenten, und du kriegst eine gute Note, dann hast du sie verdient. Wenn du gar nicht lernst, dann ist sie unverdient, die gute Note. Aber wenn du genau das Gegenteil machst, also wenn du dir die Nächte um die Ohren schlägst und wenn du die Vorlesung schwänzt und wenn du andere noch abhältst vom Arbeiten, dann ist es nicht nur unverdient, dann ist es irgendwie nur mehr. Dann ist es null verdient, oder dann ist es, im Englischen habe ich den Begriff ill-deserved, also nicht undeserved, sondern ill-deserved. Also du hast es überhaupt nicht verdient, und das ist Gnade. Gnade ist nicht nur ein Geschenk, was jemand nicht verdient, sondern er hat es überhaupt nicht verdient. Das ist göttliche Gnade. Göttliche Gnade ist unerwartet, ist nicht vorhersehbar. Jesus, da waren viele Leute, und er geht auf den Zöllner zu. Unvorhersehbar, so wie Gott Mose berufen hat, wie er David, wie er Saulus scheinbar zufällig berufen hat, ist sie unvorhersehbar. Wir können das nicht planen, dass Gottes Gnade uns trifft. Gnade ist frei und kostenlos. Du musst nichts bezahlen. Der Levi musste nur aufstehen, hinterhergehen. Das ist es. Jesus bezahlt mit seinem Tod. Diese Gnade, wenn du diese Gnade erfährst, diese göttliche Gnade, dann vergisst du das nicht. Ich vergesse diese Momente der Gnade, die mir widerfahren wurden, nie. Daran kann man es auch erkennen, meines Erachtens. Ich habe zum Beispiel ein Beispiel mir überlegt, ja, wo habe ich mal diese Gnade erfahren? Und mir ist vor 40 Jahren, da war ich also 6., 7. Klasse, da haben wir jeden Tag am Fußballplatz verbracht, und da hatte ich einen Mitschüler, der hieß Bülent, das war ein Türke, gab es nicht so viele bei uns in einer kleinen Stadt, wo ich aufgewachsen bin, und der hatte eine Lähmung tatsächlich in einem Bein. Also er hat ein Bein hinterher geschliffen, weil das gelähmt war. Da waren keine Muskeln. Und dann waren noch Türke. Und ja, ich kann wirklich sagen, ich habe damals war ein Mitläufer, habe meine Mitte überhaupt noch nicht gefunden und habe mich natürlich beteiligt an Hänseleien. Wie es in der Schule gang und gäbe vielleicht auch noch heute ist, Leute, die dick sind oder behindert, oder die werden gehänselt. Und ich war mittendrin. Ich war mittendrin und es gab immer Sprüche und es gab Hänseleien. Und ich erinnere mich einmal am Fußballplatz, wie auch ich habe ein lockeres Mundwerk, auf einmal den angucke, den Bühlen, und der fängt an zu weinen. Der fängt an zu weinen, weil ich was gesagt habe. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, aber ich habe den Bogen überspannt und habe ihn richtig getroffen. Und er fängt an zu weinen und dann natürlich, oh, ist mir das ins Herz gegangen. Und dann haben wir uns hingesetzt und er hat mir erzählt, was ihn getroffen hat. Aber ich glaube, er braucht es auch nicht, weil ich das schon gespürt habe. Und danach hat sich unsere Beziehung sehr verbessert und ich habe gesehen, was ich anrichten kann mit meinen Worten. Aber ich habe diese Vergebung gespürt von ihm. Und das ist göttliche Vergebung, das ist Gnade, die ich null verdient habe. Und das, ich weiß von vielen ja meiner früheren Mitschüler nicht mehr den Namen, wenn ich sie sehe. Aber der ist in meinem Herzen eingebrannt, weil ich diese Gnade erfahren habe. Und natürlich meine Taufe vor 25 Jahren. Auch da erinnere ich mich ganz genau an ein, zwei Tage vorher, wo ich im Auto saß mit Michael und mit Robert und es das erste Mal an mein Herz gegangen ist, wie ich Gott verletzt habe mit meinem Leben. Und wie es mich berührt hat, Gottes Vergebung zu spüren. Und dass ich es überhaupt nicht verdient habe. Und das sind die Momente, die du nicht vergisst. Und das ist göttliche Gnade, die vergisst du nicht. Und die Herausforderung, die ich euch mitgeben will, uns, vielleicht in den nächsten ein, zwei Wochen, wo du dich noch an die Predigt erinnert, praktizier das mal. Vielleicht wirst du richtig verletzt von irgendjemandem. Praktizier doch mal göttliche Gnade. Der hat sie null verdient. Und du kannst ihm vergeben und kannst was Besonderes draus machen. Einen Moment, den derjenige nie vergisst. Göttliche Gnade brennt sich in unser Herz ein. Wir lesen weiter Vers 15. Und es begab sich, dass er zu Tisch saß in seinem Hause. Da setzten sich viele Zöllner und Sünder zu Tisch und mit Jesus und seinen Jüngern. Denn es waren viele und sie folgten ihm nach. Und als die Schriftgelehrten unter den Pharisäern sahen, dass er mit den Sündern und Zöllnern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern. Mit den Zöllnern und Sündern isst er? Da das Jesus hörte, sprach er zu ihnen: Nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Wir sehen hier gelebte Gnade. Festessen mit den Zöllnern, mit den Sündern. Tische sind angeordnet als U, es gibt viel Wein. Die feiern die Versöhnung. Wie können wir diese Gnade erlangen? Das ist, was wir brauchen, das ist, was wir wollen. Wie können wir sie erlangen? Du bist vielleicht noch nicht getauft? Rettung und Gnade kommt durch Jesus und nur durch ihn. Nehme dir ein Beispiel an Levi und folg dem einfach nach, dem Jesus. Guck dir den an, was der gemacht hat. Stell Fragen, lerne ihn kennen. Anders kannst du die Gnade nicht kennenlernen, die göttliche Gnade. Und jemand aus der Gemeinde, bin ich sicher, kann dir dabei helfen. Du bist getauft, wie ich. Du hast die Gnade schon empfangen. Du hast verstanden, dass du sie nicht verdienen kannst oder verdient hast. Auch du, folge Jesus nach und sehe zu, dass du nicht zum Schriftgelehrten wirst. Das ist unsere Herausforderung. Nicht zum Schriftgelehrten werden, der mit dem Finger auf andere zeigt, der gesetzlich ist, sondern sieh zu, dass du dich immer für einen Sünder hältst und nie für einen Gerechten. Wir sind alle Sünder, aber es kann passieren, dass wir uns für gerecht halten. Das sind wir aber nicht. Und dann können wir zum Schriftgelehrten werden. Ich fasse zusammen. Die Heilung zeigen uns Jesu Liebe. Nicht das Offensichtliche, nur diese Heilung sind eigentlich das für mich, was die Liebe ausmacht, sondern das Handeln von Jesus dahinter. Das habe ich euch versucht heute rüberzubringen. Die Kleinigkeiten, die Reaktion, das Mitgefühl von Jesus, die Opferbereitschaft. Jesus ist bereit, für seine Liebe das Opfer zu tragen. Jesu Liebe gibt uns, was wir brauchen, nicht immer, was wir wollen. Und Jesu Liebe schreckt nicht zurück vor Widerstand bei bestimmten Menschen. Die Geschichte mit dem Levi, dem Zöllner, spiegelt wahre göttliche Gnade wider. Diese ist für uns alle hier zugänglich, solange wir Jesus nachfolgen und uns zu den Sündern zurechnen. Gott segne euch. Amen.